Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Nur die Sonne war Zeuge. Hast du Sam auch gut eingecremt? Du darfst die Sonne hier nicht unterschätzen, ruft Aranya durch die sich in der leichten Meeresbrise wiegenden transparenten Vorhänge des Strandhauses. Nein, natürlich nicht. Ich werde unseren anderthalbjährigen Sohn wie einen kleinen Saté-Spieß in der Sonne deiner thailändischen Heimat brutzeln lassen. Du weißt doch, wir Deutschen stehen auf Brandblasen und Sonnenstich, antwortet ihr Freund Aaron gewohnt ironisch. Sag mal, Schatz, wann wird denn eigentlich dein erstes Netflix-Comedy-Special veröffentlicht? Im Übrigen habe ich auch einen deutschen Pass, lacht die junge Mutter und tritt auf die kleine Terrasse. Der 16-monatige Sam liegt wie eine kleine süße Made, dick eingecremt und nur mit seiner Windel bekleidet, in einer schattigen Hängematte, die Aaron sanft schaukelt, und schaut sie glucksend aus seinen rehbraunen Augen an. Was für einen kleinen Wonneproppen hatten sie da bitte produziert? Sogar seine gut ausgepolsterten Hände hatten Grübchen und erinnerten Aranya dadurch an die dicken Handschuhe der berühmtesten Zeichentrickmaus der Welt. Es war wirklich warm hier draußen und die hohe Luftfeuchtigkeit machte Aaron, der in Aachen im Getränkehandel seines Vaters arbeitete, auch wenn er es sich nicht anmerken ließ, schwer zu schaffen. »Ich gehe kurz rein und hole uns Kokoswasser aus der Minibar, okay?« sagte er und küsste ihren Hals. »Ich komme mit. Ich will eh noch schnell duschen, bevor wir meine Tante zum Essen treffen,« antwortete sie. Er liebte sie so sehr, dass es fast nicht auszuhalten war und freute sich, nach ihren Eltern in Deutschland nun auch den thailändischen Part der Familie kennengelernt zu haben. Tante, Onkel, drei Cousinen und die Großmutter, die auf Koh Samui, der zweitgrößten Insel im Golf von Thailand, ein gut gehendes Strandrestaurant mit 8 individuell eingerichteten Beachhouses betrieben. Ein echtes Familienunternehmen. Aranya und Aaron kannten sich erst ein paar Wochen, als sie schwanger wurde. Ein Unfall, der sich als Glücksfall herausstellte, wie sie gerne erzählten, denn binnen weniger Wochen wurde aus dem ehemaligen schweren Nöter ein absoluter Familienmensch. So buchte Aaron noch vor dem 3. Schwangerschaftsmonat Geburtsvorbereitungskurse, verwöhnte seine Freundin mit speziellen Bauchmassagen, die er sich in Online-Tutorials abgeguckt hatte, und bestellte eine ganze Batterie von Büchern, die ihn auf seine neue Rolle als Vater vorbereiten sollten und die er auch tatsächlich mit großem Eifer las. Es war, als hätte er seine Bestimmung gefunden. Aranya, die schon nach dem ersten Date bis über beide Ohren in den attraktiven 24-Jährigen verknallt war, verliebte sich nun jeden Tag ein bisschen mehr in den neuen, verantwortungsbewussten, den erwachsenen Aaron. Als er sie dann im 5. Monat ganz romantisch fragte, ob sie ihn heiraten wolle, zögerte die junge Hotelfachfrau keine Sekunde. Standesgemäß waren sie nach Las Vegas geflogen und hatten sich in einer kleinen, kitschigen Kapelle das Ja-Wort gegeben. Reisen war ihre große Leidenschaft und schon kurz nach seiner Geburt hatte Sam die Strände der portugiesischen Agave und die ewige Stadt Rom kennengelernt. Er war auf dem besten Wege, ein richtiges Globetrotter-Baby zu werden. Kaum eine Minute später tritt Aaron wieder auf die Terrasse. Doch irgendetwas ist anders. Die Atmosphäre ist gekippt wie ein See voller Algen. »Baby, Baby, bitte komm schnell«, hört Aranya ihren Mann heiser schreien und spürt sofort, dass es um Sam geht. Sie streift ihren Kimono über, rutscht fast auf dem nassen Badezimmerboden aus und sprintet nach draußen. Der Zustand ihres Sohnes ist besorgniserregend und wirkt wesentlich dramatischer als die Fieberkrämpfe, die ihren Sohn wie viele andere Kinder im Säuglings- und Babyalter hin und wieder ereilen. Sam rudert mit seinen Ärmchen, hat unkontrollierte Muskelzuckungen und sein Gesicht scheint zu glühen. Aranya ist die Gefährlichkeit der Situation auf Anhieb bewusst und sie ruft übers Handy ihren Onkel zur Hilfe. Nur 3 Minuten später rasen die 3 Erwachsenen mit dem Kind ins nahegelegene Krankenhaus. Hallo Martin.
Hallo Esther.
Schön, dass wir uns gegenüber sitzen.
Mhm.
Unschön, dass es in diesem Fall um ein kleines Kind geht.
Ja.
Das ist immer ganz besonders besorgniserregend und jetzt geht es hier auch noch darum, dass das Kind ja entweder einen Fieberkrampf oder
eine andere Art von Krampf, Attacke hat. Auf jeden Fall erhöhte Temperatur. Mhm. Und da wir uns mit unserer Geschichte in Thailand befinden, ja, und
also
auch
hohe Temperaturen, davon feuchtes ist auch die Klima. Rede, ne?
Jetzt stelle ich mir natürlich vor, ein Kind liegt in einer Hängematte, dann stelle ich mir vor, da ist Schatten. Trotzdem aber kann es zu einem Hitzeschlag kommen, oder?
Ja, auch also wenn der Körper überhitzt, ne, und mhm, das ist ein kleines Kind, kommt ja auch die Körperproportionen spielen da ja eine entsprechende Rolle. Aber typischerweise kann es dann infolge einer längeren Exposition in hohen Temperaturen, wie wir die ja auch in Thailand haben, oder bei körperlicher Anstrengung natürlich auch in anderen Fällen, mhm, dann zu einem Hitzeschlag kommen.
Da ist die Begrifflichkeit verwirrend. Eben einen Hitzeschlag kann es auch durch hohe Temperaturen, mhm, also das Aufhalten längere Zeit in einer hohen Temperatur. Wir sprechen aber auch von Sonnenstich, was das Gleiche ist.
Aber mit einer direkten Exposition zur Sonne. Also das, da ist das Problem, ne? Also die Sonneneinstrahlung auf Kopf oder in den Nackenbereich verursacht dann quasi den Hitzeschlag. Mhm.
Aber es braucht nicht die direkte Einwirkung der Sonne, um einen Hitzeschlag zu erleiden. Da haben wir was gelernt. Aber die Symptome würden passen zu dem, was Sam hier erlitten hat?
Der Hitzeschlag, also typischerweise, wenn dann plötzlich eine Körpertemperatur von über 40 Grad, mhm, erreicht wird, dann kann das natürlich dann diesen Hitzeschlag auch erklären. Also, mhm, zusätzlich sieht man dann noch eine trockene, schwitzende Haut meistens. Mhm. Verwirrung, Delir, Bewusstlosigkeit.
Krampfen Menschen mit Hitzeschlag?
Sie können krampfen natürlich. Mhm. Und das wissen wir bei so einem kleinen Kind, das kann sich ja nicht richtig äußern, so wie Erwachsene das vielleicht können.
Ne? Ja.
In der Situation ist das halt noch schwieriger, da, ja, auch das dann einzuschätzen, was hier los ist, was das für eine Situation auch ist. Ja, und die sind natürlich dann auch richtig panisch, die beiden, weil sie einfach, ja, nicht wissen, was los ist. Ist das jetzt ein Fieberkrampf? Mhm. Gibt's vielleicht da, hat das Kind vielleicht noch andere, irgendeine andere Erkrankung, vielleicht irgendwie einen epileptischen Anfall oder, mhm, du weißt es einfach nicht. Du bist ja auch aufgeschmissen als Elternteil, wenn du dann in so eine Situation dann kommst und
wir beide können ein Lied davon, ja, singen.
Also ich wäre auch als, ja, auch mit medizinischer Vorkenntnis,
trotzdem
wenn dann plötzlich
Panik,
das Kind irgendwie sowas hätte, wäre ich auch total außer mir, ne? Muss, mhm, ich einfach sagen.
Wir haben es jetzt mehrere Male erwähnt, es kommt in der Geschichte vor, Fieberkrampf. Auch das ist versetzt einen in schiere Panik und ist ja auch nicht zu unterschätzen. Man spricht so oft, ne, lapidar davon. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, A, unheimlich angsteinflößend, B, tatsächlich wirklich gefährlich.
Hm, das stimmt. Mhm. Wenn man das dann, also wenn dieser Krampf halt lange, mhm, besteht und der nicht unterbrochen wird, dann kann es tatsächlich auch deutlich gefährlicher werden noch, ne?
Mhm.
Aber ich hoffe, dass es hier in dieser Situation einfach nur zu einem Sonnenstich gekommen ist oder so ein Hitzeschlag gekommen ist, weil dann sollte es ja auch mit den entsprechenden Maßnahmen schnell zu einer Besserung kommen. Also das Kind müsste sofort in den kühlen Bereich gebracht werden. Kühlende Maßnahmen müssten einfach auch ergriffen werden, also feuchte Tücher, Kühlpacks, ne?
Mhm.
Besonders dann im Kopf- und Nackenbereich, die man dann anwenden kann. Flüssigkeit dem Kind dann auch zuführen. Nur, wie gesagt, das ist ein ganz kleines Kind und das arbeitet ja nicht unbedingt immer richtig mit. Das macht es dann noch schwieriger.
Auch deswegen ganz schreckliche Situation. Und auch wenn man sich eben nicht sicher ist, was da gerade passiert. Und also man stellt sich vor, man hat kein
Thermometer
mhm, zur Hand. Man kann nicht deuten, was passiert. Weil auch dann zum Beispiel, wenn man all das nicht weiß, bei einem Hitzeschlag wäre es richtig, den Körper sofort runterzukühlen.
Genau.
Ohne Thermometer weiß man aber nicht, ist hier Fieber. Wenn man den Körper runterkühlt, dann kann man auch dazu beitragen, dass der Körper dagegen geht und die Temperatur
wieder ansteigt.
Erhöht, ja.
Ja. Also das Kind muss sofort medizinisch versorgt werden, weil die Lage ist nicht einzuschätzen. Mhm. Bei einem Hitzeschlag würde man dann halt auch stationär intravenös dann Flüssigkeit zuführen, dann die Maßnahmen dann ergreifen, einfach auch zur Senkung der Körpertemperatur. Aber man muss einfach sagen, wenn man da nicht drauf achtet, nicht schnell hilft, kann das auch zu schweren Komplikationen führen. Also Nierenversagen, Hirnschäden können eintreten. Und das kann auch schlimmstenfalls zum Tod führen. Und auch wenn es behandelt wird, können auch Langzeitfolgen bestehen bleiben, wie Gedächtnisprobleme, Schwierigkeiten bei der Temperaturregulierung, die dann auch weiterhin bestehen können.
Wow.
Und das kann einfach ein Problem sein, ne?
Mein lieber Scholli, nicht zu unterschätzen. Wir wollen jetzt aber auch nicht für extreme Sorge sorgen, sondern viel lieber darauf eingehen, wie man sich vor einem Hitzschlag schützen kann und was auch die ersten Anzeichen sind für einen möglichen folgenden Hitzeschlag, oder?
Also die frühen Symptome zu erkennen, das ist wirklich wichtig. Also kommt zu Muskelkrämpfen vielleicht.
Huch, das sind aber schon ganz schön dolle frühe Symptome.
Ja, es gibt auch leichte Muskelkrämpfe. Erschöpfung, Kopfschmerzen, das sind so die ersten Warnzeichen, die halt auftreten. Und das sind halt auch Anzeichen, wo man dann überlegen sollte, schneller in eine kühlere Umgebung zu gehen. Und natürlich auch zum Beispiel körperliche Aktivitäten zu reduzieren. Also ich erinnere da nur an die Marathonläufer, die dann, weiß ich nicht, bei extremen Temperaturen auf Hawaii meinetwegen, wenn die sich nicht vernünftig abkühlen, genug Flüssigkeit trinken, die rutschen ja dann auch in diesen Zustand des Hitzeschlags und das kann dann ja wirklich richtig lebensgefährlich sein.
Mhm. Ja, ein Hitzeschlag heißt ja auch nicht umsonst Hitzeschlag, weil es schlagartig passiert und dementsprechend auch wie ein Schlag gewaltig daherkommt.
Ja, und für Urlauber? Auch vielleicht nochmal wichtig in dem Rahmen zu erwähnen, das Thema von Akklimatisierung. Also, dass man sollte sich halt langsam an die hohen Temperaturen gewöhnen, ne? Also, dass man das Risiko eines Hitzeschlags dann dadurch auch reduziert. Mhm. Also, das betrifft insbesondere Personen, die dann aus kühleren Klimazonen kommen. Also, wenn du jetzt, weiß ich nicht, wo haben wir so hier irgendwie Sahara-Gebiet oder sowas dann reist, also um jetzt mal so das Extreme zu nennen, dann ist es halt auch gut, wenn man dann halt langsam sich der Sonne dann aussetzt und nicht dann halt voll rein und voll jetzt einen halben Tag, einen ganzen Tag dann direkt draußen rumläuft. Ne,
in praller Sonne. Kurztrip in die Sahara, in der man sich nicht leisten kann, sich an die Gegebenheiten und die Temperaturen zu gewöhnen, ist nicht empfehlenswert.
Genau. Wir suchen nochmal ein anderes Beispiel. Ja, wie ist das denn? Ich meine, kommst ja auch von der Sonneninsel.
Ja.
Du erlebst es ja vielleicht auch mit den ganzen Urlaubern vor Ort. Also ich glaube, da gibt es ja auch Leute, die braten sich dann einfach auf ihren Strandhandtüchern.
Ich erlebe das natürlich selber persönlich nicht nur selten, sondern gar nicht. Aber die Fangemeinde spanischsprachiger Journalistik können regelmäßig im Sommer nachlesen, dass deutsche Touristen, entschuldigt bitte Leute, umfallen wie die Fliegen.
Ja, das glaube ich. Also ich glaube, dass das halt auch weniger die Spanier betrifft oder die also
die sind ja die eher daran gewöhnt. Warum gibt es die Siesta? Weil der Spanier an sich zu diesen heißen oder bei den hohen Temperaturen zwischen 13 und 17 Uhr denkt ja niemand daran, hinaus in die Sonne zu gehen. Ja, die Mallorquinerin geht vor 19 Uhr im Hochsommer gar nicht an den Strand, wenn sie denn an den Strand gehen. Es werden immer Sombreros getragen, es werden immer Hüte getragen. Es wird getrunken, notfalls auch beim späten Mittagessen Sangria, roten Wein. Nein.
Ja, aber guck mal, das ist ja genau der Unterschied. Und der, ich sage jetzt mal, deutsche Urlauber, britische Urlauber, da kommt dann noch Alkohol ins Spiel, dann schön zur prallen Mittagssonne, dann ist man schon schön beschwipst, legt man sich dann irgendwie auf seine Liege, die man vorher schon morgens mit seinem Handtuch belegt hatte.
Ganz, ganz wichtig, ganz wichtig. Morgens um 4, wenn man aus dem Club kommt, gleich das Handtuch auf die Liege legen.
Mhm. Und dann passieren halt solche Sachen, ne, mit dem Hitzeschlag. Und also ich glaube, dass da halt die Frequenz der Urlauber in den Krankenhäusern vor Ort relativ hoch ist aufgrund eines Hitzeschlags oder Sonnenstichs.
Da hast du tatsächlich recht. Die Notaufnahmen sind im Hochsommer voll von Touristen, die angeliefert werden mit Hitzeschlag. Es ist wirklich so. Eltern sei gesagt, ratet euren Kindern, nämlich genau das zu erklären, was du vorhin gesagt hast, darauf zu achten, wie geht es dir, ne? Wenn du in der Sonne unterwegs bist, wenn du herumspringst, wenn du Sandburgen baust, wenn du Kopfschmerzen hast, Schatz, geh sofort aus der Sonne. Mhm. Suche einen kühlen Raum auf, spiele nicht mehr weiter mit dem Ball.
Ich bin jetzt mal gespannt, was hier unser kleiner Patient Sam da noch erleidet, ob das wirklich einfach nur ein Hitzeschlag war oder ob vielleicht doch was anderes.
Wir haben uns nur kurz mit deutschen Touristen auf Mallorca entspannt. Es geht weiter. Ein junger thailändischer Arzt kümmert sich um Sam, doch erst nach 20 Minuten ebbt der schwere Anfall endlich wieder ab. Mit fiebersenkenden Mitteln in Zäpfchenform wird nun versucht, die schlagartig in die Höhe geschnellte Temperatur des Kindes zu regulieren. Entgegen des Eindrucks der jungen Eltern tippt der Mediziner in der nach höchstem Standard geführten Klinik auf einen bei Kindern dieses Alters nicht selten auftretenden Fieberkrampf. Aus diesem Grunde kreisen die Fragen im auf Englisch geführten Anamnesegespräch auch um genau dieses Thema. Vor allem Aaron, den ein schlechtes Gewissen plagt, weil er Sam, wenn auch nur kurz, alleine gelassen hat, kann sich noch sehr gut an den ersten Fieberkrampf seines Sohnes erinnern. Damals war Sam noch kein halbes Jahr alt gewesen und Aranya hatte für eine kranke Kollegin die Nachtschicht an der Rezeption des Hotels, in dem sie als Juniormanagerin arbeitete, übernommen. Gegen 23 Uhr hatte Aaron sie mit betont selbstkontrollierter, ruhiger Stimme angerufen. Damals merkte sie sofort, dass etwas nicht stimmte. Eine Notärztin wäre gerade da gewesen, aber jetzt sah alles wieder gut. Er hätte nur einen riesigen Schreck bekommen, weil Sam blau angelaufen war und doll gekrampft hatte. Aber schon nach wenigen Minuten hatte sich der Säugling wieder entspannt und seine natürliche Gesichtsfarbe war zurückgekehrt. Nach dem ersten Schock hatten sich Aranya und Aaron viel mit dem häufig auftretenden Phänomen beschäftigt. Und die Fieberkrämpfe 2, 3 und 4 hatten nicht mehr ansatzweise die panische Hilflosigkeit ausgelöst, wie bei der furchterregenden Premiere. Dann hatten die Fieberkrämpfe aufgehört. Bis heute. Doch der heutige Krampfanfall war anders. Das konnten die besorgten Eltern zwar nicht schlüssig erklären, aber sie fühlten es. Die Intensität, die Dauer, diese unkontrollierten Zuckungen ihres kleinen Sams erinnerten nicht an die eher von Apathie geprägten Anfälle der Vergangenheit. Es ist ihr letzter Abend auf der Insel. Aber schweren Herzens sagen sie das geplante Abendessen im Restaurant der Familie ab. Sie wollen zu Sams Wohl auf Nummer sicher gehen und über Nacht mit ihm in der Klinik bleiben. Nach telefonischer Rücksprache mit dem Kinderarzt in Deutschland stimmt dieser, sollte das Fieber sinken und es nicht zu einer Verschlechterung von Sams Zustand kommen, dem geplanten Rückflug nach Deutschland am nächsten Nachmittag zu. Die Nacht bleibt ruhig und das Fieber sinkt. Am nächsten Morgen verabschiedet sich die kleine Familie bei einem vitaminreichen Frühstück am Strand von Aranyas Familie, deren ältesten weiblichen Mitgliedern man die Sorge um den kleinen Jungen allerdings deutlich anmerken kann. Um Sam nicht über Gebühr zu strapazieren, ist es Aranya mit ihrem Charme und den nicht perfekten Thai sogar gelungen, die Flüge ohne Aufpreis so umzubuchen, dass sie in Bangkok übernachten und von dort aus erst am nächsten Morgen den über 12-stündigen Direktflug nach Frankfurt antreten können. Für die Reise hat sie der thailändische Kinderarzt darüber hinaus mit ausreichend vielen Zäpfchen versorgt. Nach einer Nacht mit Aircondition und Roomservice verlässt Sam mit seinen Eltern Bangkok gen deutsche Heimat. Die Angst vor einer weiteren Attacke über den Wolken bleibt unbegründet und das Baby schläft zur Erleichterung seiner Eltern fast während des gesamten Flugs. Doch am Horizont ziehen längst neue dunkle Wolken auf und das nächste Drama wartet schon ungeduldig darauf, über die Familie hereinzubrechen. Bereits für den nächsten Tag ist ein Termin bei Sams Kinderarzt Dr. L vereinbart. Doch jetzt, nach dem ruckeligen Touchdown in Deutschland, wollen Aranya und Aaron mit ihrem kleinen Sohn nur noch zurück in die gewohnte Umgebung ihrer gemütlichen Aachener Altbauwohnung. Die Strapazen und Ängste der letzten 36 Stunden sitzen dem Trio in den Knochen und Sam schaut Mama und Papa aus müden Augen an. Nur noch 2 Stunden Zugfahrt trennen den Kleinen, Mama Aranya und Papa Aaron von einer warmen Dusche und ihrem frisch bezogenen Bett.
Aber eine Viertelstunde, bevor der Regionalexpress am Hauptbahnhof der alten Kaiserstadt ankommen soll, beginnt Sam plötzlich heftig zu zucken und zu krampfen. Mitreisende informieren sofort einen Schaffner, der Zug hält auf offener Strecke und ein Notarzt betritt den Waggon. Mit Blaulicht und Martinshorn werden Sam und seine Eltern nun im Rettungswagen ins Aachener Universitätsklinikum gefahren.
Martin, alles in unserer Geschichte dreht sich um Temperaturen und um Fieber. Erhöhte Temperatur, extrem erhöhte Temperaturen. Das liegt auf der Hand, glaube ich, worüber wir jetzt sprechen. Mhm. Wir sprechen über Fieberkrämpfe. Sam hat schon welche gehabt, es gibt eine Vorgeschichte.
Ja.
Und erstmal wird daraufhin behandelt.
Ja.
Kinder haben ja häufiger Fieberkrämpfe.
Ganz genau. Also das ist wirklich ein erschreckendes Erlebnis für Eltern. Und gerade wenn die Kinder noch so klein sind, ne, und man dann halt so eine Hilflosigkeit dann auch empfindet. Mhm. Meistens kriegen ja Kinder zwischen 6 Monaten und 5 Jahren diese Fieberkrämpfe. Mhm. Das kommt einfach durch einen schnellen Fieberanstieg, der dann halt diese Krämpfe dann auch auslöst.
Da
muss man sagen,
möchte ich gerne kurz einhaken. Das ist etwas, was nicht zum Common Wissen gehört, also zum allgemeinen Wissen gehört, dass der Fieberkrampf durch den schnellen Anstieg der Temperatur entsteht. Und deswegen unterbreche ich, denn ich habe einmal den großen Fehler begangen. Meine Tochter hatte einen, ja, wir dachten, grippalen Infekt. Ist nochmal ein anderes Thema. Und es war ihr kalt.
Da hast du Wärmflasche und sie in eine warme Badewanne gelegt, oder was?
Wärmflasche, dicke Decke, Mütze.
No. Ja, okay, damit hast du dann einfach auch dazu beigetragen, dass der Fieberanstieg dann nochmal gepusht wurde.
Denn warum
beziehungsweise
war ihr
auch
kalt?
Noch die,
Erklär's den Zuhörern.
Naja, du schüttelst dich ja hoch, ne? Also die Fieber,
Das heißt, das Fieber war im Entstehen, ne?
War im Entstehen und du hast einfach dafür gesorgt, dass du einfach auch nochmal ein anderes Raumgefühl, sag ich jetzt mal. Du hast einfach Wärme zugeführt und der Körper war schon dabei, sich zu erhitzen und das ist halt kontraproduktiv, ne? Und dann geht das halt alles viel zu rasant und das kann auch ein Auslöser sein. Ja, aber wie gesagt, normalerweise ist das nicht schädlich und hinterlässt auch keine langfristigen gesundheitlichen Probleme.
Was man
aber
sich kaum vorstellen kann, weil es so martialisch daherkommt.
Ja, aber es gibt natürlich auch Fälle, wenn du das Fieber gar nicht gesenkt bekommst und auch nicht diesen Anfall unterbrochen bekommst, dann kann das halt auch durchaus große Schäden mit sich bringen.
Um einen Fieberkrampf deuten zu können, wie drückt er sich aus?
Also wir haben das Zucken, das Verkrampfen der Arme, der Beine. Das Kind wird bewusstlos, das nässt sich manchmal auch ein, zerbricht sich manchmal auch. Und
auch besonders gefährlich, ne?
Ja. Also da muss man halt auch aufpassen, dass man das Kind schützt, ne? Also in entsprechende Lagerung dann auch vornimmt.
Dass das Erbrochene nicht wieder zurückfließt.
Und wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, wenige Minuten dauert das, das kann aber auch länger anhalten. Ne? Und dann ist es halt wichtig, fiebersenkende Mittel zu geben oder halt vielleicht auch ein sogenanntes Antikonvulsivum einzusetzen.
Wenn man es dann zur Hand hat oder schnell hat medizinische Hilfe holen können.
Ja, also man nennt die auch Antiepileptika, das sind vor allen Dingen Medikamente, die dann auch bei der Behandlung von diesen Krampfanfällen eingesetzt werden oder auch bei Epilepsien eingesetzt werden.
Die man ja dann auch nur zu Hause hat, wenn es schon zu Fieberkrämpfen gekommen ist und ein Arzt gesagt hat, Ihre Tochter, Ihr Sohn neigt offensichtlich zu Fieberkrämpfen, haben Sie das mal im Haus?
Genau.
Folgendermaßen verwenden Sie es.
Das ist nicht unüblich, dass wenn so ein Fieberkrampf aufgetreten ist, das dann auch häufiger mal auftreten kann. Und deswegen ist es halt, wenn so ein Ereignis mal war und man das nicht so schnell unterbrochen hat, genauso wie du es gesagt hast, dann macht es Sinn, sowas dann auch zu Hause zu haben. Ne? Und man weiß, dass es da halt auch verschiedene Risikofaktoren gibt. Also da spielen wohl auch genetische Faktoren eine Rolle, also gerade bei den Fieberkrämpfen. Aber auch Infektionen, die natürlich Fieber auslösen können. Also können banale Erkältungen auch sein oder auch Kinderkrankheiten, ne? Die können diese Krämpfe auslösen. Oder vielleicht auch eine Impfung, also wo dann der Körper quasi darauf reagiert, sich damit einfach auseinandersetzt mit dem Impfstoff, kann auch eine Rolle spielen. Trotzdem, bitte an dieser Stelle nochmal gesagt, es ist sehr, sehr wichtig, die Kinder zu impfen. Also nicht deswegen auf eine Impfung irgendwie verzichten. Das möchte ich auch nochmal ganz deutlich betonen hier.
Gegen die Kinderkrankheiten.
Genau. Also die Regelimpfungen sind sehr, sehr wichtig.
Nicht zuletzt auch, um, wenn es darum geht, herauszufinden, welche Krankheit vorliegt, man schon mal einen ganzen Teil ausschließen kann an Krankheiten. Wenn man weiß, dagegen wurde geimpft, dann legt man die mögliche Ursache einer Kinderkrankheit, gegen die geimpft wurde, schon mal zur Seite. Denn darum geht es natürlich jetzt auch. Was hat Sam denn, was dieses Fieber auslöst? Woher kommt dieses Fieber?
Das ist eine wichtige Frage und also man muss da vielleicht auch die Differentialdiagnosen mal mit einschließen. Also das können ja auch andere seltene Ursachen sein, nehmen wir mal an, hier in so einem Podcast. Also auch Elektrolytungleichgewichte, neurologische Störungen, aber auch Vergiftungen können natürlich eine Rolle spielen.
Ganz kurz, ein Elektrolytungleichgewicht löst Fieber aus?
Kann Fieber auslösen. Und vor allen Dingen Ursache für die Krämpfe sein. Ne? Also kennst du es ja?
Ja.
Ja, das meine ich vor allen Dingen. Und deswegen ist es einfach auch wichtig, hier weitere diagnostische Untersuchungen anzuregen. Mhm. Also wie eine EEG-Untersuchung, also dass man die Hirnströme misst, dass man vielleicht auch nochmal guckt. Also es ist bei kleinen Kindern natürlich schwierig, irgendwie bildgebende Verfahren zu machen und dass das Kind da mitmacht. Das überlassen wir den Pädiatern, deswegen bin ich auch nie in diesen Bereich gegangen, der Pädiatrie, weil mir das alles viel zu klein ist. Ich bin ja eher so der Grobmotoriker.
Das ist mir noch nicht aufgefallen.
Also das wäre für mich überhaupt kein Facharztbereich, der so für mich in Frage kommt. Außerdem wäre ich viel zu panisch, wenn ich so diese kleinen Kinder dann sehe und dann die Angst hätte, da irgendwas kaputt zu machen. Ne? Also deswegen, ich habe da riesen Respekt vor der Pädiatrie.
Ja.
Das ist ein ganz, ganz wichtiges Fach und wird so ein bisschen immer, fällt hinten runter, genau wie die Allgemeinmedizin, weil das halt so ein Bereich ist, der wird so als allgemein angesehen, ja. Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen schwach, ja.
Finde ich ganz unverständlich, weil es ja eigentlich das sensibelste und vor allen Dingen das am meisten Fragezeichen aufwerfende Gebiet ist, sich mit Kleinkindern, Kleinstkindern zu beschäftigen, die keine Aussage machen können über ihren Zustand.
Das nicht nur das. Du bist halt auch total in den Medikamenten eingeschränkt, ne? Weil es die meisten Studien zu den Medikamenten
sind an Erwachsenen. Männern vollzogen worden.
Vieles ist im Off-Label-Bereich, muss man auch einfach sagen. Also wird dann eingesetzt und ist einfach nicht in großen klinischen Studien dann an kleinen Kindern irgendwie getestet worden. Also das ist halt ein Bereich, da musste schon, wie man sagt,
Cojones haben, sagt der Spanier.
Ja, ich wollte es sagen, genau.
Und das hat ein Arzt, der behandelnde Arzt meiner Tochter im Krankenhaus nach diesem Fieberkrampf, als man die Infektion nicht behandeln konnte oder nichts griff, sagte dieser Arzt zu mir, das Einzige, was Ihnen einfällt, aber dafür müssen Sie erst ein Konzil zusammenrufen, da müssen mehrere Ärzte zustimmen. Es gibt ein Antibiotikum, das wurde noch nie an Kindern getestet. Es kommt aus Brasilien, Sie können es aus Madrid holen. Es wurde, die Studie ist nicht zu Ende gekommen bislang. Das ist das Einzige, was ihm einfällt. Und als das Konzil zusammengekommen war und man, also das Konzil, das Go gegeben hat, sagte dieser Arzt zu mir, hay que tener cojones. Es gibt Eier haben zu müssen. Also wir müssen jetzt Eier haben.
Um es in den Mutig Worten sein. Von Oliver Kahn zu sagen.
Das stimmt. Oh, es tut mir gut, dass wir jetzt gerade mal gelacht haben. Denn es ist
schwieriger Fall, ne? Also
es ist schwierig und ich sag's ja, wenn es um Kinder geht und deswegen nochmal. ja, wie du es ja gesagt hast, Hochachtung vor Kinderärzten war.
Aber ich denke, wir sollten auch den Zuhörerinnen und Zuhörern dann vielleicht nochmal so ein paar Maßnahmen an die Hand geben. Also was, wenn Kinder das häufiger hatten, ist es natürlich wichtig, da frühzeitig auch einzuschreiten, also dann auch die Körpertemperatur zu überprüfen.
Also bei
frühzeitig
Kindern,
Fieber zu senken, ne? Das spielt schon eine Rolle, um diese Fieberkrämpfe dann auch zu vermeiden. Aber auch Maßnahmen während des Anfalls, also das Kind dann auf die Seite zu drehen, also um die Atmung zu erleichtern, auch wenn es sich vielleicht erbrechen sollte, das Risiko vom Ersticken zu reduzieren. Und wichtig, jegliche Einschränkung oder Festhalten. Also die Bewegung, wenn sich das Kind so bewegt, dann nicht hingehen, das Kind dann festhalten, dass es sich nicht bewegen kann. Das sollte auf jeden Fall vermieden werden. Ne?
Weil das Kind sich selbst verletzen kann.
Verletzung, Atmung wird dann noch mehr eingeschränkt und so weiter. Also das ist schon durchaus wichtig, da darauf zu achten, dass man die Situation dann richtig handelt, Ruhe bewahrt natürlich, weil meistens ist es einfach so, dass der Fieberkampf relativ schnell aufhört, aber auch ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das ist, man sollte da recht vorsichtig sein.
Wir wollen herausfinden, was Sam hat, was dazu führt, dass er diese Krampfanfälle hat und hören weiter.
Nach ihrer Ankunft, einer kurzen Anamnese und der Durchsicht des digital vorliegenden Patientenbriefs aus der Klinik in Thailand, wird Sam auf die Station KI-08, die Kinderintensivstation, aufgenommen. Das Fieber ist stärker zurück als zuvor und die Ärzte versuchen als erste Maßnahme, Sams Temperatur von fast 41 Grad medikamentös zu senken. Ein Ansteigen des Fiebers wollen die Intensivmediziner unter allen Umständen verhindern, da bereits ab einer Temperatur von 41,5 Grad Celsius körpereigene Eiweiße zerstört werden können. Nachdem Sam mit Aranya an seiner Seite die Nacht überstanden hat, beginnt das eingespielte Team der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin seine diagnostische Mission. Dass es sich beim letzten Anfall nicht um einen klassischen Fieberkrampf gehandelt haben kann, ist mittlerweile allen klar. Schritt für Schritt versuchen die erfahrenen Pädiater nun, dem Ursprung Sams lebensbedrohlicher Attacken auf die Schliche zu kommen. Der Zufall will es, dass ein kinderärztlicher Kollege von Professor Martin Mücke, dem Leiter des an die Universitätsklinik der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule angegliederten Zentrums für seltene Erkrankungen, nur anderthalb Stunden später an der wöchentlichen interdisziplinären Fallkonferenz des Zentrums teilnimmt. Außerplanmäßig stellt er der Expertenrunde den akuten Fall des kleinen Sam vor und bittet um die fachliche Einschätzung der Anwesenden. Die Neurologin des Teams bietet an, den kleinen Patienten ohne Diagnose auf gängige Epilepsieformen wie etwa das West-Syndrom, ein seltenes Epilepsiesyndrom, das vor allem bei Säuglingen, aber in wenigen Fällen auch bei Kindern bis 24 Monaten schwere Krampfanfälle auslöst, zu untersuchen. Für die Ärztin ist vor allem die bei dieser Krankheit oftmals nicht vorhandene medizinische Vorgeschichte ein mögliches Indiz. Auch das Lennox-Gastaut-Syndrom, das allerdings anders als bei Sam durch täglich mehrmaliges Auftreten von Anfällen in verschiedenen Erscheinungsformen gekennzeichnet ist und als seltene, schwer behandelbare epileptische Enzephalopathie klassifiziert ist, wird von der Medizinerin in Betracht gezogen. Dieses infantile Anfallsleiden kann durch vielfältige vorher unbemerkte Schädigungen wie beispielsweise Stoffwechselstörungen, Sauerstoffmangel unter der Geburt oder auch Entzündungen des Gehirns ausgelöst werden. Der Kinderarzt nimmt das Angebot seiner Kollegin dankend an. Martin selbst schlägt darüber hinaus einen Bluttest auf Erreger des durch die Tigermücke übertragenen Dengue-Virus vor. Ein Virus, das rasant steigendes hohes Fieber und in seltenen Fällen auch Krampfanfälle auslöst. Dieses Virus kennt der erfahrene Allgemeinmediziner nur zu gut. Madeleine, ein vor Jahren von ihm behandeltes kleines Mädchen, hatte sich in Südfrankreich vermutlich durch in Blumentöpfen importierte Larven, die in einem ungewöhnlich heißen Sommer zu Mücken reiften, mit der tückischen Zoonose infiziert. Eine Schattenseite der Globalisierung und des sich rasant vollziehenden Klimawandels, die zunehmend auch Menschen in unserem Breitengrade zu potenziellen Wirten für derartige Erreger macht. Martin will in Sams Fall unbedingt auch diese Möglichkeit ausschließen. Die Runde beschließt, die Untersuchungsergebnisse abzuwarten und dann, falls nötig, über die weitere Vorgehensweise zu beraten. Am nächsten Tag wird der kleine Sam, dessen Temperatur wie nach dem ersten Anfall in Thailand rasch gesenkt werden konnte, in der Kinderneurologie verschiedenen Tests unterzogen. Angesichts der sich wiederholenden untypischen Anfälle und einer vermuteten Entwicklungsverzögerung werden weitere Tests durchgeführt, darunter ein umfassendes EEG und ein MRT des Gehirns. Rasch können sowohl das Lennox-Gastaut-Syndrom als auch das West-Syndrom ausgeschlossen werden. Die Elektroenzephalographie, mit der die elektrische Aktivität des Gehirns, die durch Reiz- und Informationsübertragung von Nervenzellen der Hirnrinde entsteht, gemessen und grafisch dargestellt wird, liefert keine für diese Erkrankungen typische Ergebnisse. Auch das MRT von Sams Kopf ergibt keine eindeutigen Befunde, die auf eine spezifische Epilepsieform hinweisen. Im Anamnesegespräch weisen die Eltern auf Nachfragen darauf hin, dass Sam bisher, ja, weder Anstalten macht zu laufen, noch erste einfache Wörter wie Mama oder Papa spricht. Aufgrund seines jungen Alters ist dies allerdings kein evidenter Hinweis auf eine mögliche Entwicklungsverzögerung durch eine neurologische Störung, da bei solchen Meilensteinen eine natürliche Varianz besteht. Parallel zu den negativen Ergebnissen der neurologischen Diagnostik treffen auch die Ergebnisse der Blutuntersuchungen ein. Sie zeigen keine für die bei der Infektion mit dem Dengue-Virus typische Verminderung von Sams Thrombozyten, den zirkulierenden Blutplättchen, die eine wichtige Rolle bei der Blutgerinnung spielen. Auch die ebenfalls übliche leichte Erhöhung von Transaminasen, also Enzymen, die biochemische Vorgänge im Körper auslösen, ist im Labor nicht nachweisbar. Doch vor allem befindet sich im Blut des Jungen weder der Dengue-Erreger noch sind Antikörper gegen das Virus nachweisbar. Wie in der Fallkonferenz vereinbart, wird der diagnostische Ball nun wieder zu Martin zurückgespielt, der es in der Zwischenzeit nicht versäumt hat, weitere Hausaufgaben zu machen. Die Mitarbeit einer weiteren Fachabteilung wird von allen Teilnehmern des ZSE-Konziliums befürwortet und es schlägt die Stunde der Genetiker. Beim Studium einer umfangreichen internationalen Datenbank für seltene Erkrankungen ist Martin auf eine nach ihrer Entdeckerin, der französischen Psychiaterin und Epileptologin Charlotte Dravet benannte Epilepsieform gestoßen. Eine genetische Untersuchung wird durchgeführt, die eine fast immer zufällige auftretende Mutation im SCN1A-Gen aufdeckt. Eine genetische Veränderung, die typisch für das Dravet-Syndrom ist, eine seltene und schwer behandelbare Form der Epilepsie, die im Baby- oder Kleinkindalter beginnt und in drei Phasen verläuft. Die Erkrankung kann mittlere bis schwere geistige Behinderungen nach sich ziehen. Der individuelle Verlauf des Syndroms ist jedoch variabel. Da Sam in der ersten Phase der Erkrankung eine eher milde Form von damals als Fieberkrämpfen fehlinterpretierten epileptischen Anfällen zeigte, besteht die Hoffnung, dass der zu erwartende Verlauf mit sofortigem Beginn einer Therapie positiv begünstigt werden könnte. Ein gutes Ansprechen auf Antiepileptika würde die Chance auf geringe Entwicklungseinschränkungen zusätzlich steigern. Sams Behandlung mit einer maßgeschneiderten Kombination von antiepileptischen Medikamenten, die speziell für das Dravet-Syndrom geeignet sind, wird noch am selben Tag eingeleitet. Zusätzlich wird er physiotherapeutische und entwicklungsneurologische Förderung erhalten, um seine Entwicklung zu unterstützen. Außerdem schulen die Neurologen der Kinderklinik Aranya und Aaron, damit diese in Zukunft kompetent, effektiv und angstfrei mit etwaigen weiteren epileptischen Anfällen ihres Sohnes umgehen können. Wieder einmal hat die langwierige, da akribische Diagnostik und das kollegiale, multidisziplinäre Zusammenspiel verschiedener medizinischer Fachärzte die Diagnose einer ungewöhnlichen Erkrankung, die lediglich bei einem von 30 bis 40.000 Kindern auftritt, möglich gemacht. Das Dravet-Syndrom, obwohl selten, sollte bei Kindern mit untypischen Anfallsformen und Entwicklungsverzögerungen stets in Betracht gezogen werden. Denn eine frühzeitige Diagnose ist, wie beim kleinen Sam, der Schlüssel für eine spezifische Behandlung und sowohl für das Management als auch für die Prognose der Erkrankung entscheidend. Martin, ja, ich glaube, wir hatten es die ganze Zeit im Gefühl, es endet ernst. Mhm. Das Dravet-Syndrom ist eine wirklich ernsthafte, seltene Erkrankung.
Ja, ja, und es gehört halt wieder mal zu den genetischen Erkrankungen, Da liegt meistens eine Mutation im sogenannten SCN1A-Gen vor. Mhm. Und das sorgt dafür, dass die Funktion von Natriumkanälen im Gehirn nicht richtig funktioniert, die ja sehr wichtig ist.
Das heißt, Natrium, ein Mineral, also Salz, wird im Gehirn nicht richtig transportiert?
Na, die Funktion für Natriumkanäle im Gehirn. Und das führt dann halt zu diesen Krämpfen, zu diesen epileptischen oder Krampfanfällen. Ne?
Kann ich mir das dann so vorstellen, dass für den Moment nicht genug Natrium vorhanden ist?
Genau, weil die Kanäle halt nicht richtig funktionieren. Mhm. Und wenn das halt nicht richtig ausgebildet ist, entstehen dann halt, oder ist das eine Ursache, diese Krämpfe, die das Dravet-Syndrom beschreiben.
Mhm. Und sorgt diese Mutation für das Fieber oder löst Fieber wegen eines Infektes zum Beispiel diese Anfälle aus? Ich hab dich. Ihr wisst es.
Ich weiß es nicht.
So sieht es nämlich
aus. Das kann ich dir nicht sagen.
Aber deswegen seid ihr ja auch viele,
ja, genau,
die an einem Tisch sitzen und diese Fragen beantworten.
Und das ist halt eine Erkrankung, die gehört einfach in das Fachbereich der Neurologie und wird halt vor allen Dingen von den sogenannten Epileptologen behandelt. Und die beschäftigen sich dann halt genau mit diesen Syndrom.
Und das Dravet-Syndrom, fällt das unter die epileptischen Erkrankungen? Also kann es sein, man bekommt die Diagnose Epilepsie, Dravet-Syndrom?
Das wird im Rahmen der Epilepsie-Abklärung vor allen Dingen dann entdeckt. Also wie macht man das? Also es kann, in einigen Fällen kann eine EEG-Untersuchung, also wieder diese Hirnstrommessung, können Anomalien zeigen. Aber meistens ist es halt ein Zusammenspiel aus der Krankengeschichte des Kindes, also diese häufigen Krämpfe, die dann auftreten, diese Fieberkrämpfe. Und dann vor allen Dingen dann der genetische Test, der dann zu der Bestätigung, also mit der sogenannten SCN1A-Mutation, dann führt. Vielleicht ist es nochmal wichtig auch, wir haben ja schon häufiger mal über Mutationen gesprochen, dass die ja vererbt werden können. In dem Fall ist es aber in der Regel eine sogenannte De Novo-Mutation, was bedeutet, dass sie halt spontan auftritt und nicht von den Eltern vererbt wird, also quasi eine Neumutation darstellt.
Und das warum ist ja, dieses Gen mutiert, weiß man noch nicht, ne?
Also es gibt ganz, ganz viele Theorien, ganz verschiedene Ideen dahinter, wie solche Mutationen dann auch entstehen.
Und auch die Behandlungsoptionen sind erstmal noch eingeschränkt, weil man nicht als, also man, na, eingeschränkt nicht, ist ja gar nicht wahr. Das Feld öffnet sich und man behandelt den epileptischen Anfall.
Genau, also die Behandlung konzentriert sich auf die Kontrolle der Anfälle durch Antiepileptika. Da haben wir schon drüber gesprochen. Also man versucht halt, diesen Zustand zu unterbrechen. Man guckt aber auch, dass man mit verschiedenen Diäten arbeitet. Also hier zum Beispiel mit der ketogenen Diät, also
was
eine fettreiche.
Bei vielen Epilepsieformen auch rät.
Genau, ja. Kohlenhydratarme Diät. Und die hat sich insbesondere bei Kindern als sehr wirksam erwiesen. Mhm. Aber das ist natürlich auch, also man forscht da sehr viel nach neuen Therapien. Also, dass man neue Medikamente entwickelt, die gezielt dann auf die genetische Ursache dann hinwirken.
Oder auf die Natriumkanäle.
Ja. Gentherapien, modulierende Therapien für diese Natriumkanäle sind auch Forschungsschwerpunkt in einigen Kliniken. Also da tut sich natürlich einiges.
Deswegen unter anderem, wenn nicht sogar allem voran, sitzen wir ja hier und sprechen über solche Fälle, um Aufmerksamkeit zu erregen.
Aber gerade dieses Syndrom hat natürlich auch eine sehr, sehr große Herausforderung im Alltag. Mhm. Also ich meine, das hat auch eine Einschränkung in der Lebenszeitspanne, also meistens jedenfalls. Mhm. Die erreichen häufig das Erwachsenenalter, die Kinder. Aber das kann zu Entwicklungsverzögerungen führen, Bewegungsstörungen können sich im Laufe der Zeit einfach entwickeln. Auch so zunehmend kognitive Einbuße, die Kinder durch jeden Anfall dann halt
durch
auch.
Durch die Häufigkeit dieser Anfälle.
Einsammeln. Ja, und das macht es halt auch gerade schwierig, mit diesem Syndrom dann auch in der Familie umzugehen vielleicht, ne?
Ganz bestimmt, aber trotzdem gibt es ja viel, was man tun kann, nämlich so weit wie möglich Anfälle zu verhindern. Das heißt, man kann Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Ja, vor allen Dingen die Kinder nicht hohen Temperaturen aussetzen, du hast es ja gesagt, auch bei Impfungen entsprechend, also alles, was halt zu hohen Temperaturen
zu vermeiden
kann.
Oder direkt die hohe Temperatur zu behandeln.
Ja, genau.
Und gibt es denn beim Dravet-Syndrom auch vom Schlimmen das Beste, sozusagen das Glück im Unglück?
Ja, das haben wir ja, glaube ich, hier auch jetzt gesehen. Also wenn es gibt halt von bis und also wie bei vielen Erkrankungen und das wünschen wir ja auch hier unserem kleinen Sam, dass er halt eher eine leichtere Form davon hat.
Mhm.
Und wichtig vielleicht auch, und nochmal vielleicht eine Zusatzinfo, also Kinder mit dem Dravet-Syndrom müssen Schwimmbäder und Badewannen meiden, da sie ein erhöhtes Risiko ja auch haben für wasserassoziierte Anfälle.
Ah, okay.
Das spielt nochmal eine Rolle.
Das weiß man einfach durch Häufigkeit, Berichterstattung.
Wahrscheinlich. Das ist so ein Fact, den ich damals auch da in dem Rahmen mitgekriegt habe und der da sicherlich auch vielleicht nochmal zu benennen ist.
Gut, Martin, ich freue mich auf unser nächstes Treffen.
Ich auch. Mach's gut. Du. Tschüss.
Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.